Verantwortlich für diese Sendung am 13. Juni 2012 ist Werner Levin. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Studio 1 von MG Radio Treff 88,0 zu unserer Sendung Esperanto Welle. Heute ist die Themensendung dran. Im Studio sind heute Werner Pfennig, Werner Levin und René Philipp und wir warten eigentlich noch auf Stefan Wolfgruber, aber der wird vielleicht noch kommen. Unser Thema heute, Werner, sollte eigentlich was anderes sein, aber was hast du eigentlich jetzt vorgesehen?
Im Jahr 125 Esperanto, also seit 125 Jahren gibt es Esperanto, hat Stefan vorgeschlagen, dass wir uns einmal in unserer Themensendung in aller Ruhe mit der Sprache Esperanto beschäftigen. Also nicht so sehr mit unserem Anliegen und mit unserer Idee, sondern mit der reinen Sprache Esperanto. Was ist das eigentlich? Und da werden wir, so denke ich, in einem lockeren Dialog mal vorstellen, kann man das überhaupt machen? Kann man eigentlich eine Sprache planen, sie gewissermaßen schaffen? Und wenn das so ist, ist sie nicht so künstlich und so weiter. All diese Fragen wollen wir versuchen heute zu berühren. Und Sie werden nachher auch staunen, wenn Sie es noch nicht wissen sollten, dass fast alle Nationalsprachen, und davon gibt es 7000 in der Welt, also lebende Sprachen, alle sind irgendwie künstlich.
Ja.
Aber dazu kommen wir später.
Ja, Werner, vor Herrn Samenhof, der ja das Esperanto, wie wir immer sagen, verbrochen oder geschaffen hat, oder kreiert oder den Menschen angeboten hat, hat es ja schon etliche Versuche gegeben. Das waren aber gestandene Männer, die eben mit Absicht eine Sprache finden wollten. Wie ist dann der Herr Samenhof, der war ja wohl damals noch Kind oder Jugendlicher, auf diese Idee gekommen?
Ja, dieser junge Samenhof, noch ein Gymnasiast, hat sich in einer Situation befunden, und zwar im damaligen Russland. Polen gehörte ja zu einem großen Teil zu Russland. Hat sich Gedanken gemacht, in unserer Stadt Bialystok, da leben Polen, da leben Russen, Deutsche, Juden, Weißrussen und Tataren
und Litauer.
Und jedes Volk ist für sich, also jede Volksgruppe ist für sich in sich geschlossen. Selbstverständlich waren die Deutschen evangelisch und die Polen waren selbstverständlich katholisch und so weiter. Und die Russen waren orthodox. Und jeder hatte seine Sprache, sein Alphabet. Und da hat er gemerkt, einer, der alle Sprachen spricht, wie zum Beispiel der Vater Samenhof, der war Übersetzer, staatlich geprüfter Übersetzer. Und er konnte mit jedem dieser Volksgruppen unmittelbar sich unterhalten und nicht nur Rade brechen. Und da hat er gesagt, dieser junge Mann, Schüler, es wäre doch eine tolle Sache, wenn wir zwar alle unsere Nationalsprachen sprechen, aber gemeinsam eine neutrale, und zwar nicht Russisch und nicht eine andere neutrale imperiale Sprache, sondern dass wir eine Sprache haben, die jedem neutral gegenübersteht und die trotzdem für eine Kommunikation perfekt ist.
Ja, Werner, das hat er vorgehabt, hat es auch umgesetzt. Und da ist etwas dabei herausgekommen, dass die Leute, die davon erfahren haben, dann Esperanto nannten. Und zwar, weil sich der Herr Samenhof, als er das schriftlich veröffentlicht hat, in einem kleinen Heftchen, nicht selber oder seinen Namen nicht angeben wollte, sondern hat ein Pseudonym angegeben und unterschrieben mit Dr. Esperanto. Ja. Eigentlich hieß seine Sprache
Im Esperanto Lingvo Internacia, auf Deutsch internationale Sprache, und das wurde dann von ihm in 4 Sprachen veröffentlicht, glaube ich, in 4.
Ne? Ja, zunächst in 4 Sprachen.
Ja, in Russisch, in Französisch, in Deutsch und in
Polnisch.
Russisch,
er war ja Polnisch.
Ja.
Also in den wichtigsten Sprachen.
Und was ist dann nun bei herausgekommen?
Ja, man muss dazu Folgendes sagen. Diese ganze Situation, und das war genau 1887, war so, dass die Welt sich in einer Art Aufbruch befand. Die Eisenbahnen wurden gebaut, schon die ersten Versuche mit Motorfahrzeugen waren da, aber natürlich mit heute nicht zu vergleichen. In jedem Fall fingen an, die Menschen zu reisen, sich gegenseitig zu besuchen, und da merkte man, dass man sehr schnell auf Sprachgrenzen traf. Das wollte er unter anderem auch vermeiden, aber seine ursprüngliche Idee war, wir brauchen eine neutrale Sprache oberhalb unserer Nationalsprachen. So. Und er hat übrigens in diesem Heftchen, in 4 Sprachen erst einmal herausgeht, ein jämmerlich dünnes, kleines Heftchen, da hat er nur ein Projekt vorgeschlagen, hat nur gesagt, eine internationale Sprache möge so und so und so, wir werden darauf noch kommen, konstruiert sein, damit sie einfach ist, logisch ist, keine Ausnahmen in sich hat und so weiter. Rainer, du hast angerührt, diese Idee internationale Sprache, die ist natürlich uralt. Solange es Menschen gibt, solange die Menschen sprechen, wird von Sprachen erzählt. Da erzählt die Bibel, dass, so steht das zumindest in der Bibel, im Alten Testament, im alten Mesopotamien wollte man einen riesen Turm bauen, und dann hat Gott die Menschen damit bestraft, dass er ihnen mehrere Sprachen gab und sie in Sprachen verstreute und sie sich untereinander nicht mehr verstanden.
Dann konnten wir den Turm nicht mehr weiterbauen.
Und der Turm konnte nicht weitergebaut werden. Als Übermütigkeit der Menschen. So. Das ist eine Legende aus der Bibel. Und seit dieser Zeit, seit tausenden Jahren, versuchen die Menschen, dieses Problem der Vielsprachigkeit irgendwie zu lösen. Aber zuerst nach der Regie hören wir ein bisschen Musik.
Ja, wir hören jetzt Hanne Haller.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir haben heute die Themensendung, das heißt eine Sendung, die sich nur mit einem Thema beschäftigt, jetzt mit Esperanto als Sprachmaterial. Wir haben angeführt, dass Samenhof vor 125 Jahren sein Projekt vorstellte. Er befand sich aber in seiner Idee in der Kontinuität von Jahrhunderten, wenn nicht sogar noch mehr. Spätestens um 1500 herum haben die Sprach- oder Philosophen, Sprachwissenschaftler damaliger Zeit, schon die universelle Sprache sich erträumt und gewagt und formuliert. Comenius Comenski, ein böhmischer Wissenschaftler, hat so etwa formuliert, sie muss ein eindeutiges Alphabet haben mit einem Laut, einem Zeichen, ein Wortbildungssystem, sie darf keine Ausnahmen haben von den Regeln und so weiter. Diese Regeln hat er schon vor Jahrhunderten aufgestellt und es ist anzunehmen, dass Samenhof sie, also zumindest die Literatur, kannte darüber.
So. Ja, aber ich sag mal zwei Sätze zur Ergänzung. Wir haben schon gesagt, Samenhof war nicht der Einzige, vor ihm und nach ihm haben es etliche versucht und vor einigen Jahren gab es auch nochmal schon wieder einen, die hieß Unitario und das war einfach mehr ein abgeändertes Spanisch. Aber das soll mal als Ergänzung alles sein, Werner.
Also unbedingt erwähnen müsste man in dieser Linie der Kontinuität, die einen wirklich schönen Versuch, das war von einem Dr. Schleier, Wollapük, der hat also eine Woll von Welt und Pück von Sprache, Weltsprache. Er hat also eine Sprache entwickelt, die er in Regeln gefasst hat und vorgeschlagen hat. Und es gab eine riesige Begeisterung, so Ende des 19. Jahrhunderts. Wollapük hatte, aber es musste erstmal Wollapük geben, damit man nachdenken kann, welche Fehler hat das. Also ohne Wollapük hätte es vielleicht mit dem Esperanto anders ausgesehen. Aber die Erfahrungen dieser Sprache Wollapük waren eben, erstens, es darf keinen Sprachenpapst geben. Es muss also eine demokratische Sprache sein. Sie muss sprechbar sein, sie muss begreifbar sein. Und alle diese Dinge hatte Wollapük nicht. Man konnte Wollapük schreiben, aber nicht sprechen. Dafür war sie zu kompliziert. Bedenken Sie bitte, wenn Sie Zahlenwerke, mathematische Aufgaben lesen, sind die wunderbar, aber wenn man sie spräche, würde man sie nicht verstehen.
Ja.
So ungefähr war das mit dem Wollapük. So. Fast, also unabhängig davon, wurde ja Esperanto entwickelt in einem Zeitraum von Jahrzehnten, denn er hat sich als Schüler damit beschäftigt und dann als Erwachsener schon ausgebildeter Arzt und Facharzt. Da waren also Jahrzehnte vergangen und dann ist das in seinem ganzen Zettelsystem dort gereift. Und dann hat er das eben, wie gesagt, vorgeschlagen und er wusste nicht, das war ja Russland. Litauen gehörte auch zu Russland. Und seine Frau kam aus Russland, aus Litauen, die hat das also vorgeschossen, diese Broschüre finanziell. Aber das Schlimmste war gar nicht das Geld für die Broschüre, sondern das musste erstmal genehmigt werden. Und da gab es so Behörden, die sich damit beschäftigten, ob das auch nicht irgendwie etwas Böses ist. Denn das damalige Russland war sehr eifersüchtig, sie wollten keine Dinge haben, die irgendwie ihr System stören.
Ja.
Und aber es ging durch, die Genehmigung kam und das Broschürchen wurde gedruckt und vertrieben, aber damals im gesamten europäischen Bereich und schlug ein wie eine Bombe, kann man sagen. Und das ist ganz wichtig, es war nur eine Idee. Er hatte diesen wenigen Seiten nur vorgeschlagen, so müsste eine Sprache aussehen, so möge sie sein nach diesen Regeln, über die wir noch zu reden kommen. Und nun macht was draus. Und da gab es verblüffende Erlebnisse, die wir dann noch so bereden werden. 1887. Nun ging es natürlich los. Viele, die sich mit Esperanto beschäftigten, kannten schon Wollapük und hatten diese bitteren und schlechten Erfahrungen gemacht mit der Sprechbarkeit dieser Sprache. Die fingen natürlich an, gleich das Esperanto zu verbessern. Das ist ja auch richtig, wenn etwas da ist, kann man darüber natürlich reden. Aber es gab auch eine andere Schicht, die sagten, wir müssen erst mal gucken, ist das wirklich notwendig, diese Regeln, die wir da haben, grundlegend zu verbessern, zu verändern, zu erweitern. Man hat da einige Dinge verändert, hat aber nach etwa 20 Jahren gesagt, so nun ist Ruhe, jetzt ist diese Sprache in sich rund und vollkommen. Und die Regeln ermöglichen jedermann, die Sprache wesentlich zu erweitern. Aber wie gesagt, auf den Regeln, 16 Regeln, wir werden sie dann in der Reihe nach einmal erwähnen, da wird man staunen, wie einfach es ist, wenn man will, wie einfach es ist, eine Sprache zu konzipieren.
So, das war, wie gesagt, 1887. Denken Sie noch 20 Jahre weiter. Knappe Jahrhundertwende. Es war eine tolle Zeit damals, Ruhe und Frieden in Europa. Aber jetzt wollen wir mal auf das, man nennt das La Fondamento, die Grundlage, 16 Regeln, eigentlich 17, er hat das Alphabet da nicht einbezogen. Das Alphabet war so, dass er sagte, wir nehmen das lateinisch bekannte Alphabet, was wir so lateinisch nennen, und verändern das ein bisschen, weil wir wollen ja die Regel haben, ein Laut, ein Zeichen. Und wenn wir jetzt auf unsere deutsche Sprache kommen, werden wir merken, dass die deutsche Sprache mit den Buchstaben, die wir derzeit verwenden, können wir viele Laute gar nicht ausdrücken, sondern müssen uns so durchmogeln. Das war vom Esperanto her gesehen, also gar nicht erst zulässig, ein Laut, ein Zeichen oder ein Zeichen, ein Laut. Und hat also das Alphabet skizziert. Das geht los von ABC, würden wir sagen, aber so ein Esperanto. Und dann hat er die sogenannten Zischlaute, wie zum Beispiel im Deutschen das TSCH für Tschechei oder Chaco oder sowas was. Das hat er in einem Zeichen vereinigt, in dem C mit einem Überzeichen. Das SCH für Schule und so weiter, also was wir im Deutschen Schule haben und andere, das auch mit einem S und einem diakritischen Zeichen. Und so weiter. Das ging dann bei Jean und Jean und Ch. Auch ein stimmhaftes Ch haben wir. Und Journal. Die Deutschen haben ein J auch nicht in ihrer, in ihrem Lautsystem. Im Lautsystem ja, aber nicht in ihrem Zeichensystem. Und so weiter. Da hat er also das Alphabet definiert. Und tatsächlich, man kann mit diesem Esperanto-Alphabet alle Sprachen nachempfinden, wenn es um eigenen Namen geht. Und natürlich auch alle Worte ausdrücken. So. Das war also Nummer 1. Aber wir machen noch ein bisschen Musik.
Ja. Wir lassen jetzt nochmal Hanne Haller singen.
Und was singt sie?
Das weiß ich nicht.
Na, das wird sie uns sagen. Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Onto Esperanto. Im Studio ist René, Werner und Werner. Und wenn Sie über Esperanto was erfahren möchten, schauen Sie mal nach unter www.esperanto-nb.de. Das ist ein Katalog unseres Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Und da werden Sie alle möglichen Dinge erfahren und lesen und nachschauen können, die es gibt, und zwar weltweit. Ja, also wir haben uns über das Esperanto-Material unterhalten, über in unserer Themensendung. Und dann hat er neben diesem definierten Alphabet folgende Regeln aufgestellt. Er hat gesagt, das ist zum Beispiel Regel Nummer 1,
Es gibt nur einen bestimmten Artikel. Da heißt es Esperanto La. Zum Beispiel La Domo, das Haus. La Garage, die Garage.
La Cato.
La Cato, die Katze. La Elefanto. Und so weiter. Da hören wir schon raus, dass wir im Esperanto ganz natürliche Wortstämme haben. Und er sagte, einen unbestimmten Artikel gibt es im Esperanto nicht. Nur einen bestimmten Artikel, la. In Einzahl und Mehrzahl und unabhängig von den grammatischen Geschlechtern. Grammatische Geschlechter gibt es überhaupt nicht im Esperanto.
Ich möchte noch mal darauf eingehen, du hast gesagt, natürlich hört sich das an. Das hört sich europäisch an, musst du sagen.
Ja, europäisch.
Das ist einmal, ja für uns natürlich,
ja, nicht? Das ist klar. Aber bitte nicht vergessen, wenn wir europäisch, da meinen wir nicht nur Deutschland und Frankreich und Italien, sondern Europa geht vom Atlantik bis zum Pazifik, also die europäische Sprachenfamilie. Du musst ja die Sowjetunion mit einrechnen, also Russland. Und du musst auch Nord- und Südamerika mit einrechnen, Australien, also so, und zum Teil auch Afrika, die sprechen ja auch Portugiesisch, Spanisch noch ein bisschen, Englisch, Französisch auch noch. Also so ganz ist das nicht, dass man sagt, das ist auf Europa beschränkt und nur so. Also, das war eine Regel, war also Artikel La Fino. Und nun überlegen Sie mal, liebe Hörer, im Deutschen, wie kompliziert das ist mit unseren Geschlechten. Wir haben ja Geschlechter, richtige biologische, der, die, das. Wir haben aber auch grammatische Geschlechter, der, die, das. Das Mädchen ist zwar weiblich, hat aber einen Artikel das. Und wenn das dann Plural geht, der Mann, der ist männlich, fast immer, aber die Männer im Plural hat schon wieder einen weiblichen Artikel. Also das ist für Ausländer schier unbegreiflich, was sich die Deutschen hier ausgedacht haben in den 2000 Jahren deutsche Sprachgeschichte. Esperanto, wie gesagt, nicht. Man merkt erst, welcher Ballast in unseren Sprachen mit dem, was wir uns in den Nationalsprachen rumschleppen. Natürlich kann man das nicht ändern. Man muss es nur wissen, dass es ein Ballast ist. Dann sagt er, Substantive, alle Substantive, übrigens auch alle anderen Wortarten, dazu kommen wir später, alle Substantive, Dingwörter, wie sagt man heute im modernen Deutsch, enden auf A, auf O, A. Alles, was ein O hinten hat, ist ein Substantiv und Schluss. Also, Automobilo, Televitapparato, Computilo, Sputnico, Racchetto,
Libro,
Poemo, immer ein O hinten. Natürlich müssen Substantive auch ein Plural haben. Das heißt dann Domoi für Häuser, Katoi für Katzen, Elefantoi für Elefanten, Monoi für Gelder. Plural ist also richtig. Dann braucht natürlich man ein Akkusativ. Im Esperanto ist ja die Satzstellung der Satzglieder, kann man ja verändern, variieren. Also kann man, im Esperanto ist es also festgelegt, dass das jeweilige Akkusativobjekt, also der im vierten Fall, muss im, also mit einem Zeichen, mit einem Akkusativzeichen versehen sein. Das heißt also, mi accettas auton.
Ich kaufe ein Auto.
Ich kann aber auch sagen, auton mi accettas.
Ein Auto kaufe ich.
Jawohl. Also kann man das vertauschen, die Satzglieder, aber durch dieses Zeichen, Akkusativ, ist die Sache eindeutig. Damit die Deutschen sich freuen und danzi casalti, dass sie sich freuen und springen und so weiter, hat man den Genitiv und den Dativ erwähnt in den vielen Lehrbüchern. Der Genitiv bezeichnet ja, wo etwas herkommt. La domo della Naibaro, del Naibaro, das Haus des Nachbarn. Oder la lettero alla patro. Das ist also eine Richtungsangabe. Der Brief zum Vater. In Wirklichkeit ist das aber gar kein Akkusativ, kein Genitiv und kein Dativ, sondern in Wirklichkeit sind das Präpositive, die eben durch Präpositionen ausgedrückt werden. Wir nennen das im Esperanto Präpositiv. So, und nun könnte man ja sagen, alle Präpositionen können ja eigentlich ein Fall sein. Aber da das Substantiv und das Adjektiv bei Präpositionen immer im Nominativ steht, also immer in der, im ersten Fall, dadurch ist praktisch der Präpositiv gar kein echter Fall, sondern ist eine Verbindung Präposition, Substantiv, Adjektiv und so weiter. Also zum Beispiel könnte man sagen, mi laboras per
Martello.
Per Martello, mittels eines Hammers arbeite ich. Damit ist dann gemeint instrumental und andere Dinge. Also wir haben eigentlich nur zwei Fälle, den Nominativ, nennen also den Normalfall, Akkusativ, der ist der vierte Fall, in diesem Falle das Objekt, mit dem etwas geschieht. Und alle anderen sind Präpositive. Das ist etwas ganz Tolles, weil man dadurch sich die gesamten Deklinationen spart. Deklinationen können ja sehr kompliziert sein und deswegen fallen die im Esperanto faktisch weg. Deklination ist mit einem Wort erklärbar, mit einem kurzen Satz, und damit hat man das gesamte Gebiet abgedeckt. Jetzt hören wir nochmal wieder Musik.
Hier
ist Stefan gekommen, wir begrüßen ihn herzlich.
Ja, wir hören jetzt Musik von Hanne Haller.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Brandenburg. Im Studio ist René, Werner und Stefan. Unser heutiges Thema ist, was wir schon behandelt haben, Esperanto als Sprachmaterial. Wir feiern ja sozusagen 125 Jahre Esperanto und sind jetzt dabei, die Grundzüge des Esperanto mal kurz zu erläutern, die der Dr. Samenhof vor 125 Jahren konzipiert hat. Wir waren ja stehen geblieben beim Substantiv und bei der Deklination. Dann hat er gesagt, alle Adjektive enden auf A. Schloss. Alles, was ein A hinten hat, ist ein Adjektiv.
Bella,
Granda, Rapida, schnell,
Saggia,
weise, klug und so weiter. Auf A. Natürlich, ein Adjektiv ist ja mal an ein Substantiv in der Regel gebunden. Kann man ein Adjektiv auch in die Mehrzahl erheben und in den Akkusativ. Das geht aber ganz automatisch und wir Esperanto-Freunde merken das schon gar nicht mehr. Dann hat er gesagt, es gibt einen Komparativ, einen Superlativ. Wir sprechen ja heute in der Werbung nur noch von Superlativen. Aber im Esperanto gibt es die Normalform, Granda, den Komparativ, Pli Granda und den Superlativ, Plei Granda, am größten. Zahlwörter müssen da sein, 1, 2, 3 bis 10, dann 100, dann 1000, dann Millionen. Heute reden wir ja schon über Billionen und Billiarden und Trillionen, dass uns schon schwindelig wird. Aber im Esperanto hat man erstmal mit den Grundzahlen, Grundzahlwörtern angefangen. Uno, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek. Dann geht das los mit 100, mit Cent, 1000 ist am Mil. Und wenn man dann diese Zwischenzahlen bringen will, die 23, wird der Reihe nach das gesagt. Also 23, 24, 70, 8 ist dann 78 auf Deutsch. Das klappt ganz gut. Man kann dann Ordnungszahlwörtern aus den Grundzahlwörtern bilden. Die enden auf A. Und es gibt auch welche mit E. Das sind auch Ordnungszahlen. Wollen wir uns nicht so weiter beschäftigen. Erstens, zweitens, drittens endet auf A. Auch auf E dann. Dann sagt er, natürlich mit den Verben, die kommen ja auch irgendwann vor, denn das ohne Verb geht ja keine Sprache. Man braucht Personalpronomen. Und dann hat er sie, genau wie im Deutschen, ich, du, er, sie, es, entworfen. Die heißen im Esperanto mi, vi, li, shi, ji. Das ist die Einzahl. Erster bis dritter Fall. Und drei Fälle im Mehrzahl. Mi, vi, ili. Und damit ist das Thema gegessen. Keine Zwischenform, nichts weiter. Wird so ein Personalpronomen mit einem A noch versehen, ist es ein Possessivpronomen. Ein besitzanzeigendes Fürwort. Und wird grammatisch so behandelt wie ein Adjektiv. Also mia, mein, wir, dein, ilia, ihr. Und auch die kann man dann in die Mehrzahlform bringen, weil sie ja grammatisch wie Adjektive behandelt werden, im Plural und auch im Akkusativ. Das Letzte im Esperanto sind die Verben. Die Verben werden nicht konjugiert. Oder wenn man so will, sie verändern sich nicht bei der Konjugation. Die Infinitivform endet auf I, das ist, was im Wörterbuch steht. Legi, scribi, steli, correspondi,
ausculti,
zuhören. Also das ist das, die Nennform im Wörterbuch. Dann muss man natürlich eine Gegenwart haben. Wie ist dann, wenn ich sage, die Gegenwart von lesen?
Mi legas.
Das ist also Gegenwart oder Präsenz. Präsenz ist also die Gegenwart. Die Vergangenheit, was vorbei ist, mi legis, ich las, ich schrieb und so weiter. Die Zukunft, futurum, ist also os, mi scribos, mi legos, mi mangios,
mi dormos,
ich werde schlafen, ich werde schreiben, ich werde essen. Dann gibt es noch die Bedingungsform mit us, mi helpus, semi povus. Ich würde helfen, wenn ich könnte. Die Ausreden, das ist also ein, das Konjunktiv ist gemacht worden, damit die Menschen sich ausreden können. Ausreden begründen, warum sie etwas nicht können. Es gibt auch die Befehls- oder Wunschform, die hat nur einen Buchstaben im Gegensatz zu den anderen, und nur ein U. Er hat gesagt, ein Befehl muss kurz und knapp sein, also ein U, scribu, schreib, manju, iss, passu, schieß. Das ist also Imperativ oder auch Wunschform. In der Höflichkeitsfrage kann man im Esperanto das dann so nett sagen, dass derjenige das nicht als Imperativ, also als Befehl auffasst. Adverbien, die Deutschen haben schon fast vergessen, wie Adverbien sich verhalten. Wir können sie auch nicht mehr so unterscheiden, weil wir das vergessen haben. Adverbien gehören nicht zu den Substantiven, sondern gehören zu den Verben. Die heißt ja zum Verb Adverbien. Mittelwörter, die enden im Esperanto auf E.
Was sind die Adverbien auf Deutsch?
Na, sag mal.
Die Umstandswörter. Die können sich sowohl auf Verben als auch auf andere Adverben beziehen.
Ja. Gut, sag mal ein paar Beispiele.
Und sogar auf Adjektive.
Ja, stimmt.
Sehr schön, zum Beispiel.
Ja, stimmt. Also bleiben wir aber bei Adverbien. Wir wollen ja nicht zu sehr in die Materie einsteigen. Es gibt also im Esperanto, Umgangs-Esperanto, sehr viele Kombinationen. Adverb, Adjektiv und so. Aber bleiben wir mal bei Adverbien. Sie beziehen sich auf ein Verb, definieren näher ein Verb. Also rapide scribi, schnell schreiben. Rapide vettori, schnell fahren.
Belle canti, schön singen.
Belle canti, ja. Es gibt ja immer bei den Lehrbüchern das berühmte Beispiel Bella Cantestino, eine schöne Sängerin. Sie ne cantas belle, aber sie muss nicht unbedingt schön singen. Zu den Verben im weitesten Sinne gehören auch die Partizipien, die aktiven, die passiven. Die sind im Esperanto genau definiert und können zu hitzigen Diskussionen führen unter den Praktikern, weil das Esperanto so präzise ist, dass oft unsere Nationalsprache versagt, das zu beschreiben. Ja, dann hat er noch eine Regel Nummer 8. Da steht das, was wir schon nebenbei gesagt haben. Präpositionen verlangen grundsätzlich den Nominativ bei den Adjektiven und bei den Substantiven. Dann eine Regel, die einfach so steht. Jedes Wort wird so gelesen, wie es geschrieben wird und wird so ausgesprochen, so geschrieben, wie es ausgesprochen wird. Beides in beide Richtungen. Kann also keiner sagen, ja, aber in dem Falle wird das K zum C und das D zum K und da darfst du dies nicht und jenes nicht. Nein, der Buchstabe, der dort steht, wird so gelesen, wie er ist. Die Betonung, das muss man festlegen. In den vielen Sprachen ist das so oder so. Im Esperanto die vorletzte Silbe. Man zählt immer von hinten. Und wenn eben ein Wort ganz kurz ist, dann ist das ganz vorne, nicht? Weil ja dann noch rückwärts gezählt wird. Und vorletzte Silbe, man gewöhnt sich daran. Im Deutschen sagt man Radio und im Esperanto Radio beispielsweise. Wobei Radio nicht unbedingt ein Radioapparat ist, sondern eine Welle eigentlich. Zusammengesetzte Wörter, das gibt es im Esperanto, man kann sie zusammenkleben. Man sollte es aber nicht übertreiben. Im Deutschen gibt es ja diese vielen Späße mit den zusammengeklebten Wörtern. Im Esperanto sagt man nicht mehr als 3 Elemente in einem Wort, kommt ein viertes hinzu, was man machen könnte, aber das ist schwer verständlich, dann muss man das aufteilen. Doppelte Verneinung ist extra eine Regel, gibt es nicht. Entweder ist es so oder ist es so. Entweder ja oder nein, ganz toll. Für die Richtung, um eine Richtung anzusagen, gibt es den Akkusativ, wollen wir nicht weiter ausführen, man sagt dann mi iras urben. Ich gehe in die Richtung der Stadt. Dann haben wir eine, neben vielen Präpositionen, auch eine Allerweltspräposition, die beispielsweise hier heißt, ich erwähne das, weil es eine gesamte Regel ist, und das hier ist überall da anwendbar, wo man keine andere Präposition hat oder es einem keine einfällt. Eine ganz wichtige Regel, die müssten sich die Deutschen hinter die Ohren schreiben, Fremdwörter werden orthografisch angepasst. Also alle ins Esperanto kommende Fremdwörter müssen unserem Alphabet angepasst werden und auch unserer Grammatik. Also beidem. Sowohl, dass man das nachempfindet, wie das geschrieben wird. Man muss sich entscheiden. Entweder übernehme ich die Phonetik, dass man das phonetisch heraushört, was damit gemeint ist, oder ich übernehme die Schreibweise, dann aber mit Esperanto-Buchstaben. Ausnahmen sind nicht zulässig. Fremdwörter werden so angepasst, dass sie dem Esperanto-Alphabet und der Esperanto-Aussprache und der Grammatik angepasst werden. Ja, für die Dichter, für Liebesgedichte gibt es extra eine Regel, René. Welche ist das?
Die Regel sagt, dass man beim Artikel La das A weglassen kann. Und
ja,
bei den Substantiven dabei.
Oh. Genau. Also für die Liebesgedichte und für andere Gedichte und so weiter darf man, aber nur dann und nur dann, das A bei dem Artikel weglassen von La, dann ist noch Le, und beim Substantiv das O, aber nur bei Gedichten. Manch einer will das so elegant machen und macht das dann zwischendurch, das ist nicht zulässig. Jetzt haben wir, liebe Hörer und Hörer, eben alle 16 Regeln besprochen und mehr gibt es nicht im Esperanto. Alles andere ist dann noch Sprachpraxis und Material, was man hat und was man verändern und erweitern kann. Wir hören jetzt wieder Hanne Haller.
Zwischen uns stehen Stühle und Tisch, 2 Gläser mit Wein. und außerdem noch 15 Jahre. Und du sagst, du fühlst dich so alt, tatsächlich mein Freund, du hast schon ein paar graue Haare. Dann erzählst du mir davon, wie früher mal war. Ja, ich weiß, damals ein wildes Leben. Sehnst du dich danach zurück? Glaub mir, glaub mir, ich mag dich heute mehr. Viele Jahre deine. Und morgen, da ist es zu Ende. Glaube mir, ich bin heute froh, wie ruhig du bist. Ich gebe mich in deine Hände. Damit hast du hoch gespielt, um alles um dich, um dich. Heute denke ich auf andere.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Nordbrandenburg. Unsere Netzseite ist www.esperanto-nb.de. Wir stellen Ihnen heute das Esperanto als Sprachmaterial vor. Eben kam ein Hinweis, wir sollen hier nicht so hochtrabende Dinge erzählen. Zum Beispiel ein Präpositiv bei der Deklination. Was ist denn das? Ein Präpositiv, Stefan, möchtest du das erklären?
Ja, nicht dieses Wort, sondern die ganze Problematik. Und zwar ist ja der Grundsatz des Esperanto, dass es eben als besonderen Fall nur den Akkusativ gibt, also den Objektfall für das direkte Objekt eines Verbes, außer dem Nominativ. Und die anderen sogenannten Fälle, also im Esperanto kann man nur sagen sogenannten Fälle, werden mit von und zu, auf Esperanto also de und al, ausgedrückt. Und die Bedeutung dieses von ist im Esperanto also nicht zum Beispiel diese vielen Bedeutungen, die dieser Fall im Deutschen oder im Lateinischen hat, sondern der hat nur zwei Bedeutungen. Also diese Präposition von, die hat nur zwei Bedeutungen. Also die eine ist die lokale, also die örtliche Bedeutung, dass etwas von irgendwo herkommt, auch im übertragenen Sinn. Und die zweite Bedeutung ist die Zugehörigkeit. Diese Zugehörigkeit kann Besitz ausdrücken, sie kann auch eine Eigenschaft ausdrücken, wie zum Beispiel, wenn man sagt, die Farbe von diesem Auto oder das Herz von diesem Patienten.
La coro della paziente. Farbe della auto.
Und das All, also mehr Bedeutungen hat dieses von, also dieses D nicht, als diese Zugehörigkeit in irgendeiner Weise und die Herkunft in irgendeiner Weise. Und das All hat also vom Örtlichen die Bedeutung des Hingehens, also das Umgekehrte von der Herkunft, sowohl örtlich als auch zeitlich als auch eben im übertragenen Sinn.
Ja. Und das ist aber für die Deutschen jetzt gemeint, was du erzählt hast.
Ja, aber eine andere Bedeutung hat das ja auch nicht im Esperanto.
Das ist ja für die Deutschen, damit die sich über die Gefälle freuen, die es in Esperanto eigentlich nicht gibt, aber damit man das nachführen kann, hat man das mit de für den Dativ und all für den Genitiv und Dativ für den all. Für das All gemacht, diese Präpositionen. Aber es gibt ja viel mehr Präpositionen.
Und ja.
Dann, wenn eine Präposition einfließt.
Als Präpositiv kannst du es dann immer bezeichnen, wenn du eine Präposition
ganz
benutzt.
Genau, ganz genau. So
und ob etwas als Fall bezeichnet wird oder nicht, das hängt von zwei Kriterien ab. Das eine Kriterium ist, dass es sich um eine bestimmte Endung an Adjektive oder Substantive handelt, so wie wir das vom Deutschen und Lateinischen kennen, oder vom Finnischen. Und das andere Kriterium wäre die Situation. Wenn ich also jetzt man könnte ja auch den Akkusativ nicht mit einer Endung wie in Esperanto, sondern mit einer eigenen Präposition ausdrücken.
Aber
im
Esperanto das ist ging das so.
Im Prinzip. Lass doch mich jetzt erstmal reden.
Ja.
Das ging im Prinzip etwa so, dass, dass immer, ob jetzt mit Präposition oder mit Endung, bedeutet es dann das Objekt, das direkte Objekt eines Verbes. Und diese Situation, um was es da geht, es gibt ja viele andere Situationen, dafür gibt es ja viele andere Präpositionen. Und die Situation, die ist allein schon der Fall von diesem Kriterium.
Aber also
ich will jetzt einen Fall erklären. Das eine Kriterium von Fall ist die Endung, die grammatisch angehängt wird, und das andere Kriterium von Fall ist die Situation, in der ein Ding im Verhältnis zu einem anderen Ding steht. Und gerade eben, weil diese Verhältnisse leichter mit eigenen Wörtern, also Verhältniswörtern, also Präpositionen ausgedrückt werden, darum hat man eben diese Präpositionen.
Ja, also es gibt viele Sprachen in der Welt, wir müssen übrigens nicht Finnisch oder Latein oder so können, um Esperanto zu verstehen. Man kann Esperanto aus sich selbst heraus verstehen und begreifen. Und alles das, was andere Völker sozusagen am Esperanto lernen könnten, ist, dass man mit Präpositionen alle möglichen Situationen beschreiben kann, ohne das Substantiv zu verändern oder das Adjektiv zu verändern. Das ist also entscheidend, das hat ja auch Stefan hier erklärt. So, mach mal jetzt dein, du hattest was vorbereitet.
Ja, ich wollte mich eigentlich nur auf ein ganz anderes Thema stürzen, und zwar auf die Leichtigkeit Esperanto zu erlernen. Einerseits hängt diese Leichtigkeit in Esperanto an der einfachen Grammatik, und andererseits hängt sie nicht vorzüglich bei uns, aber auch kräftig bei uns Deutschen an so vielen ähnlichen Wörtern, die wir bereits kennen. Ich habe ja einige Sprachen gelernt, und ich finde immer, das Schwierigste am Sprachenlernen ist nicht das Begreifen eines grammatischen Systems, sondern das Auswendiglernen der Wörter. Egal, ob sie jetzt verschiedene Endungen betreffen oder ob es verschiedene Präpositionen sind oder sonst, jedenfalls dieses Auswendiglernen einer Wortform mit der entsprechenden Bedeutung dazu, ist ganz klar, die ist, finde ich, das Schwierigste. Und diese Schwierigkeit haben wir im Esperanto weniger, als man jetzt so von weitem erst einmal annehmen würde, weil Esperanto ist ja eher lateinnah als deutschnah, und trotzdem, wir haben ja viele lateinische Wörter bei uns, und da will ich an einige erinnern, die eben so sind. Also zum Beispiel, Montri heißt zeigen. Wir haben diesen Wortstamm im Deutschen in der Demonstration. Da wird etwas vorgezeigt. Anderes Beispiel. Domo. Wir haben, das ist das Haus, wir haben dieses Wort direkt nicht, aber wir haben das Wort domestizieren. Also das heißt, ein wildes Tier an häusliche Bedingungen anpassen.
Oder ein Dom, ein Bischofssitz.
Ja, das Haus Gottes.
Ja.
Oder der Dominus oder die Domina. Die Domina hat heute eine etwas andere Bedeutung, aber das Wort selbst kommt von der Hausherrin. Und die herrscherische Bedeutung dieses Wortes ist ja auch in der heutigen deutschen Bedeutung des Wortes Domina noch erhalten. Dann Havi heißt haben, da haben wir sowieso ähnlich im Deutschen, haben, Havi. Das
aber nur im Sinne des Besitzes. Das ist kein Hilfsverb im Esperanto.
Ja. Aber es ist ja so, dass man bei Esperanto erst einmal erkennen soll und dann trifft man schon gar nicht auf die Hilfswehrfunktion.
Ja, das stimmt. Da manch ein Anfänger fängt dann an, mi, havas, vidi, ich habe dich gesehen.
Ja, ja.
Dann merkt er dann, dass
das Sinn ist. Ja, ja. Oder Urbo, die Stadt, das kennen wir jetzt von dem, was man da zu Ostern und Weihnachten sagt, wenn der Papst spricht, Urbi et Orbi, der Stadt und den Erdkreis. Ne?
Damit meint er Rom und...
Ja, ist schon klar.
Übrigens immer in Esperanto spricht er auch, zu Ostern und Weihnachten und Pfingsten, und Neujahr.
Bonvolu, das heißt bitte, übersetzt, heißt aber wörtlich, genau wörtlich übersetzt, eigentlich gutwillig, sei gutwillig.
Ja.
Und das Bon, das haben wir als der Bonus, also die Gutschrift für eine bestimmte Leistung oder für Unfallfreiheit oder was. Und wohl, dieser Stamm, ja, ist ja schon im deutschen Wollen drin. Ne?
Also ich wollte noch ergänzen, Stefan hat das vergessen. Im Esperanto nimmt man nicht irgendwo ein Wort her, aus dem Latein oder so, sondern man geht danach oder ging danach, wo es am meisten schon verstanden wird, in etwa in groben Richtungen. Und im Übrigen sagte ich ja ganz am Anfang unserer Sendung, dass Esperanto aus den Fehlern von Volapük gelernt hat. Und aus diesem Grunde hat der Schöpfer, der Initiator des Esperanto, ganz schnell gesagt, ich habe euch etwas übergeben, macht was draus. Seid ernsthaft, überlegt euch 100-mal und 107-mal, bevor ihr euch zu etwas Neuem entscheidet, aber ihr seid selbstverantwortlich. Er hat gewissermaßen die Sprache in die Hände des Esperanto-Volkes gelegt. Und es gab natürlich von Anfang an ein Lingua Comitato, also ein Sprachkomitee, dann eine Akademie für Esperanto. Die haben Esperanto also eigentlich nur rückwirkend geschützt, indem sie die Bücher und so weiter rezensiert haben, die rauskamen, Lehrbücher, Wörterbücher, Zeitschriften und dann mit angemahnt, wenn einer die Regeln verletzt hat. So, wir hören aber zwischendurch noch Musik und dann müssen wir noch wie viele Minuten?
Ja, wir sind bei 53 und fast 54.
Wunderbar. Also eine Musik von Hanne Haller. Wir sind der einzige Sender in ganz Deutschland, der deutschsprachige Musik bringt.
Thank you.
Liebe Hörer und Hörer, im Studio sind René, Werner, Werner und Stefan. Unsere Themensendung, Stefan bringt noch ein paar Beispiele, wie Esperanto funktioniert in der Praxis. Bitte, Stefan.
Ja, also mir geht es also hauptsächlich zu zeigen, dass es viele Wörter gibt in Esperanto, die in der deutschen Sprache bekannten Wörtern ähnlich sind. Und dass man auf diese Weise durch die Erinnerung an diese ähnlichen Wörter relativ leicht Esperanto lernen kann. Also ein Beispiel ist da jetzt auch Laborchambro, heißt wörtlich übersetzt Arbeitszimmer. Also das Laboratorium, das kennen wir. Und dass im Laboratorium nicht geschlafen, sondern gearbeitet wird, das wissen wir ja. Und das Chambro, das kennen wir von der Kammer. Die Kammer hat ja auch zwar verschiedene Bedeutungen noch, aber die gute Kammer war bei uns traditionell die gute Stube. Im Französischen ist das Chambre eher das Schlafzimmer.
Kammermusik.
Aber, ja. Ja, Kammermusik, daher wegen der guten Stube. Ne?
Ja, naja.
Allerdings, solche Ausdrücke wie Parlamentskammer oder Wirtschaftskammer sind eher irreführend in dieser Weise.
Ja,
ne?
Aber irgendwo haben die ja auch mal zusammengesessen im Mittelalter, nicht?
Ja.
Als das Wort geschaffen wurde.
Na, also so lang gibt es ja das Zeug noch gar nicht. Dann Gastchambro. Der Gast, der ist ja direkt aus dem Deutschen geholt. Dann Bahnchambro, Bani ist Baden, das ist an sich schon ähnlich, das ist zwar lateinständig, aber die haben es eben dem unseren ähnlich. Dann Dom Mastrino, Dom also wieder das Haus, Mastrino also die Meisterin des Hauses, vor allem was die Arbeit angeht.
Ja.
Hobio.
Hausherrin ist das auch, ja.
Ja.
Hobio.
Hobio versteht auch jeder, ne?
Ja, aus dem Englischen.
Kelo.
Der Keller.
Der Keller.
Es ist mit Strato.
Strato.
Strato, ja, ist die Straße, ja. Kommt ja direkt aus dem Lateinischen.
Ja. Strato. Mal haben wir noch eine Straße.
Ja. Und Voyo, der Weg. So ähnlich auch, mhm. Via kennen Sie auch. Dann Ter Etaggio. Ja gut, hören wir auf, die Zeit ist zu Ende.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, der Stefan wollte eigentlich nur beweisen, dass Esperanto keine Kunstsprache ist, sondern eine voll lebendige, blutvolle Sprache. Und jetzt?
Ja. Wiederholung dieser Sendung ist am 27. Juni ab 16 Uhr und die nächste Sendung ist Esperanto der Lische Plan für den 5. Juli ab 18 Uhr. Wo ist der Regler hin? Verantwortlich für diese Sendung Esperanto Welle war Werner Lehn.
Santa Harmonia.